Nora Vogler bietet in ihrer neuen Praxis am Maracher Hauptplatz 12 ärztlich verordnete Heilmassagen bzw. Lymphdrainagen nach Dr. Fodder an, aber auch Massageanwendungen nach eigenem Wunsch. Im Podcast erzählt sie auch über einen besonderen Lebensweg, der eines zeigt: Sie ist ein Mensch, der anderen Gutes tun will. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Vogler, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.
Sie sind ja schon einige Zeit in Mauer und jetzt hat es aber doch eine Änderung gegeben. Was ist denn da jetzt passiert?
Wohnen tue ich wieder in Mauer seit 3 Jahren. Also ich bin hier aufgewachsen, bin jetzt wieder zurückgezogen vor 3 Jahren und habe ja auch gearbeitet und habe meine Praxis jetzt versetzt auf den Mauer Hauptplatz und das beginnt jetzt ab Dienstag, den 3.9.
Was war die Idee, jetzt von Ihrer Praxis in der Endrestraße Maracher Hauptplatz zu ziehen? Warum haben Sie das jetzt in Angriff genommen?
Es ist ein besserer Standort. Also ich habe auch meine Wohnsituation geändert. Ich wohne praktisch gegenüber jetzt von der Praxis und das ist schon sehr, es ist praktisch. Mit 2 Kindern, die noch in die Schule gehen, das ist alles ein Dreieck mit St. Ursula.
Also. Fantastisch. Sie bieten Massage an und was wird da genau gemacht?
Heilmassage und Massage sind 2 Sachen. Also die Heilmassage ist mit der Überweisung von einem Arzt, also nach Operationen, bei Rückenschmerzen, bei Zervikalsyndrom, also Halsschmerzen bis zum Kopfschmerz. Das wird eben verordnet vom Arzt und mit dieser Verordnung kommen die Patienten zu mir. Und ich weiß, was ich zu tun habe, dass es ihnen besser geht. Und mit meiner Rechnung und der Überweisung können sie dann bei ihrer Krankenkasse einreichen, beziehungsweise der Privatversicherung dann weiter.
Das ist schon was anderes offensichtlich als Massage. Sind das unterschiedliche Ausbildungen, Heilmassage und Massage?
Es ist eigentlich, wenn man es wie eine Lehre sieht, dann ist Heilmassage der Meister. Ich will meine Kollegen nicht mindern, die anderen Masseure, aber die machen sich auch ihre Arbeit sehr gut. Aber es ist halt von der Ausbildung, von der medizinischen Ausbildung, um das zu verstehen, was Ärzte einem sagen über den Patienten, ist es eine bessere Ausbildung.
Die Heilmassage ist also konkret, wenn man jetzt irgendein Problem hat, ein medizinisches, und die, sage ich mal, unter Anführungszeichen normale Massage, wann nimmt man die eigentlich in Anspruch?
Ja, das ist eben, also wenn man zum Beispiel Bandscheibenvorfälle hat oder wenn auf etwas geachtet werden sollte, das sollte man lieber zum Heilmasseur gehen, weil ein normaler Masseur wie in der Therme oder so, der weiß jetzt nichts über die Vorgeschichte vom Patienten, also es ist auch kein Patient, sondern einfach ein Kunde und der drückt dann vielleicht so fest rein und das kann dann in die Hose gehen. Also,
Bandscheibenvorfall ja. Besonders schlimm.
Ja, genau.
Und bei der Normalmassage geht es eigentlich dann nur um Entspannung oder so, oder was ist das?
Ja, sicher um eine Entspannung und also nicht nur sanft, sicher auch, wenn man sehr verspannt ist, dass man da wieder ausgeglichen wird. Also das mache ich natürlich auch. Ja. Also es ist so ein Allround-Paket. Es ist abgestimmt auf den Patienten oder den Kunden, wenn er zu mir kommt und sagt, also ich habe jetzt keine Überweisung oder der Arzt sagt, es ist nicht so schlimm, aber ich denke, es ist trotzdem schlimm genug oder ich hätte das gerne, dann massiere ich genauso.
Die Entspannung ist ja auch eigentlich ein wichtiger Faktor im Leben, weil oft sind die Leute ja so gestresst, nicht? Und dann können sie sich das gönnen. Und in welchen Abständen ist das sinnvoll, so eine Massage zu machen, jetzt die Entspannungsmassage einmal?
Naja, es kommt darauf an, wie oft man sich's gönnen kann. Also wenn es eine Luxussache ist und wenn man wirklich starke Verspannungen hat, die dann schon zu Schmerzen oder Nervenausfällen führen, dann einmal in der Woche würde ich schon machen, bis es weniger wird. Das merkt man dann eh, also dass der Körper dann ein bisschen weniger Entspannung schon in sich trägt.
Das heißt, dass man den Erfolg dann irgendwie spürt auch und dann den Level, den neuen, dann halten will auch nicht.
Ja, genau.
Das ist dann eine Woche. Und wie lang sollte man sich massieren lassen? Also eine halbe Stunde, Stunde, was ist da sinnvoll?
Ich finde 1 Stunde am sinnvollsten. Also alleine, bis man mal in die Tiefe reinkommt, sind ja auch Schichten an Muskulatur. Bis ich da mal zu den Punkten kommen, die wirklich das Problem sind. Es geht in einer halben Stunde nicht so leicht. Das sind ja auch oft Verbindungen. Also man spürt im Kopf den Schmerz, aber das Problem ist eigentlich viel weiter. Also ist vielleicht bei der Brustmuskulatur oder weiter unten bei der Wirbelsäule. Und um das rauszufinden, ist schon besser, wenn man mehr Zeit hat.
Sprechen Sie auch, also ich nehme schon an, dass ich spreche, aber genauer jetzt, sage ich einmal, mit den Kunden und Kundinnen, um da herauszufinden, wo der Schuh drückt im wahrsten Sinn des Wortes. Ist es auch ein bisschen Psychologie, was in der Massage da mitschwingt, oder wie ist das?
Ja, oh ja, also es gibt oft Verspannungen um die Brust herum, wo ich dann frage, ob die Patienten Asthmatiker sind. Es fühlt sich manchmal an, wie wenn sie sich an einen Panzer angelegt hätten mit der Zeit. Und das tut schon noch gut. Manche reden dann sehr gerne auch über ihr Leben. Und das gehört halt auch dazu, dass man die Psyche auch sich um die kümmert und halt eine angenehme Atmosphäre kreiert, dass sich alles entspannen kann, Psyche und Körper.
Es ist ja auch so ein Vertrauensverhältnis, das man geht dann zu seinen Patienten. Ja. Wie sagt man eigentlich Patienten oder Klienten? Wie sagt man da?
Naja, mit Überweisung sind es Patienten. Ja, ja. Also ohne sind es Kunden. Aber ich meine, ich sage halt immer Patienten, aber... Ja, es gehört viel Vertrauen dazu, dass man sich anfassen lässt auch von jemandem. Ja. Das ist auch eine große Nähe. Aber ich habe da sehr viel Respekt. Also und fühle da auch gut rein, was ist in Ordnung und was nicht. Und wenn ich dann frage, ob das in Ordnung ist oder zu fest. Also die Patienten, die ich bis jetzt habe, die fühlen sich alle sehr wohl.
Ich denke mir auch, also weil jeder massiert ja irgendwann einmal irgendwen, und was mir da am meisten auffällt, ist, dass es eigentlich sehr, sehr anstrengend ist, wenn man das macht. Und wenn Sie das den ganzen Tag machen, ist das nicht körperlich und richtiger? Also verlangt das nicht von Ihrem Körper auch viel, wenn Sie so viel massieren?
Ja, ich mache auch Lymphdrainage. Das ist dann eine ganz sanfte Methode. Aber ja, natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag Bodybuilder massieren würde, das würde ich, glaube ich, körperlich nicht schaffen. Aber so, nein, das geht. Also man trainiert sich ja auch an. Genau. Also ich habe ja die Muskulatur hatte ich ja nicht immer. Und ich teile es mir auch ein. Ich weiß dann schon, okay, also da brauche ich mehr Kraft. Also teile ich mir vorher Lymphdrainage-Patienten ein, wo ich weiß, da muss ich jetzt nicht mit Kraft arbeiten, sondern mehr mit dem Kopf. Mhm. Also
was wird bei der Lymphdrainage gemacht?
Es geht um Wasseranstauungen im Körper. Die entstehen können durch, also entweder angeboren, weil einfach das Lymphgefäßsystem irgendwo nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dann kommt es zum Rückstau von Wasser, also in den Händen, in den Füßen, im Gesicht. Man kann das überall haben im Körper. Oder es gibt bei Herz-Nieren-Problemen auch viel Wasserrückstau oder auch nach Krebsoperationen, Lymphknotenentfernungen. Und das sind, also ich habe sehr viele Krebspatienten bei mir. Und da geht es eben um diese Methodik, dass man das erleichtert, diesen Stau, und einen Weg findet, dass der Körper das doch verwerten kann und wieder ausscheiden kann.
Und da werden so Wickel gemacht oder so? Ich sage jetzt ganz laienhaft, weil ich das nämlich gar nicht kenne.
Ja, nein, es ist eine eigene Technik. Es ist wie Massage, brauche ich auch meine Hände.
Ach so.
Aber es ist sehr oberflächlich, weil das Lymphgefäßsystem ist oberhalb der Muskulatur. Das heißt, ich muss jetzt nicht fest reingehen, sondern es ist relativ sanft. Und schiebt die Flüssigkeit dann Richtung Herz. Es kann auch bandagiert werden, aber meistens kommen die Patienten dann schon mit einer Bestrumpfung. Also das heißt, ein Strumpf, der passt für den Arm, der wird dann einfach drüber angezogen. Das hält den Arm in dieser Form, dass nicht noch mehr Wasser reinkommt. Es ist eine spezielle Technik von Dr. Foda erfunden. Und ich habe auch bei den Wittlingers, also die im Sinne von Foda lehren, habe ich gelernt. Ich bin total überzeugt von der Technik, weil ich sehe es, man merkt das sofort, dass es wirkt. Und das ist immer eine Erleichterung für die Patienten. Man braucht auch ein bisschen ein Gefühl dafür. Also nur so stumpf irgendein 1, 2, 3 Schema abarbeiten, das geht nicht. Das ist bei jeder Mensch ist so individuell. Da muss man richtig reinfühlen, was ist in Ordnung, wie die Stärke, wie reagiert der Körper, verspannt er sich eher mehr, wenn ich das mache oder nicht. Also da muss man schon noch ein Gefühl haben dafür.
Was ist jetzt im neuen Studio anders als im alten Studio? Haben Sie da irgendwelche Änderungen vorgenommen oder haben Sie es nur 1:1 geografisch sozusagen verlegt?
Naja, es ist schon einmal eine Änderung, weil es am Hauptplatz ist und da einfach viel mehr los ist. Und drinnen, es ist größer, als ich es hatte. Also ich werde wahrscheinlich noch einen Untermieter, Also jemand anderen, der entweder in meinem Genre arbeitet oder auch ganz woanders. Einen Raum kann, habe ich zur Verfügung und ich habe es besser gestalten können, nicht? Durch den größeren Raum.
Wenn Sie den Untermieter nehmen, dann hätten Sie keine Sorge, jemanden, der auch massiert, zu nehmen? Oder wäre es besser, irgendjemanden, was das ergänzt eigentlich? Was wäre denn da am gescheitesten?
Also ich bin eigentlich offen. Ich habe eher an Psychotherapie gedacht, weil das wenig in Mauer gibt es wenig Psychotherapeuten. Ja. Und das würde eigentlich auch ganz gut reinpassen. Es muss jetzt nicht genau, dass meine Patienten dann auch genau, gleich dort, also das muss nicht auch, zusammenhängen. Es könnte auch als Büro genutzt werden, also muss nicht unbedingt mit mir zusammenhängen. Es gibt auch gegenüber eine wunderbare Gemeinschaftspraxis von Physiotherapeuten, gegenüber von meiner Praxis, also es gibt genug Angebot.
Das ist ja auch gut, wenn man sich da ein bisschen vernetzt, dann nicht und sagt, die Physiotherapeuten können jemanden zum Massieren schicken und sie umgekehrt jemanden zum Physiotherapeuten.
Das ist immer besser, weil der Patient dann nicht immer die ganze Geschichte ausrollen muss, sondern wenn er uns das okay gibt, dass die Therapeuten sich austauschen können, wie, was hast du gemacht und wie mache ich da jetzt weiter und dann soll ich vor dir oder nach dir, also und so hat der Patient, muss er nur zum Termin kommen, aber hat jetzt nicht immer alles mit, das MRT und ich weiß nicht was und hat weniger Sorgen, ist schon besser so.
Sie haben eine sehr interessante Lebensgeschichte, auch wenn ich das so sagen darf, weil Sie ja nicht nur, sage ich jetzt einmal, in Österreich waren, sondern Sie sind auch im Ausland gewesen. Was haben Sie denn da gemacht?
Ja, ich war für 6 Jahre in Italien. Ich war Sozialarbeiterin. Also ich war jetzt keine ausgebildete Sozialarbeiterin. Ich bin dorthin gegangen, weil ich helfen wollte, weil ich frei war, weil ich jung war und... Es ist eine katholische Gemeinschaft, die sich um hauptsächlich drogenabhängige Jugendliche kümmert. Also junge Leute von 18 bis, unter 30. Das hat mich geprägt im Guten, hat mir viel übers Leben beigebracht, über Menschen, dass man nicht gleich sich die Vorurteile als eine Mauer bauen soll zu jemand anderem, sondern auch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen reinhören, woher kommt das, wie der Mensch so geworden ist, wie er ist. Das sind wunderbare Veränderungen gewesen in Mädchen, die eben von der Straße gekommen sind, meistens Heroinabhängige, die in den ersten Wochen noch den Entzug hinter sich gebracht haben, wo einer von uns dann immer 24 Stunden dabei war und dann mit der Zeit eben aufgeblüht sind, sich angefangen haben zu interessieren für andere Menschen und die gesünder ausgesehen haben und auch ein regelmäßiges Leben.
Ich habe gehört, dass es gerade bei Drogenabhängigen man eine große Frustrationstoleranz braucht, weil die doch sehr oft wieder rückfällig werden. Haben Sie das auch so erlebt oder haben Sie die Erfolgsgeschichten überwiegen, die in Ihren 6 Jahren?
Man muss schon dranbleiben, weil es ist so einfach, wieder zurückzugehen. Das ist einfach die einfachste Antwort auf Probleme, auf Stress, auf es funktioniert etwas nicht, wieder zur Droge zurückzugehen. Und das Gute an dieser Gemeinschaft ist, dass wir dort gelebt haben. Also es hat jetzt nicht, wir sind nicht dort am Nachmittag gewesen und dann sind alle wieder zu Hause. Also es war ein 24-Stunden-Job und da kann man schon sehr viel auch abfangen. Also wenn einer mal einen Durchdreher gehabt hat, dann sind wir in den Wald Holzhacken gegangen, dass er den rauskriegt. Also ich war mit Mädchen. Oder reden, viel reden und... Ja, und so lernt man die unterschiedlichsten Typen kennen und eine Sensibilität zu bekommen für Menschen. Also diese emotionale Intelligenz, die man dort lernt, das ist was anderes als an der Uni, wenn man einfach lernt. Das ist auch wunderbar, aber das war für mein Leben genau das Richtige. Und ich kann das sehr gut verbinden mit der Heilmassage und mit der Lymphdrainage auch, weil es geht immer um Menschen. Die haben Gott sei Dank nicht so schlimme Geschichten meistens. Aber es hat mich gut darauf vorbereitet.
Sie sind so ein Mensch, kommt mir vor, der gern anderen was Gutes tut und eine Freude daran hat. Egal, ob es jetzt eine Massage ist oder eben einem Drogensüchtigen zu helfen. Sie freuen sich dann, wenn es gelungen ist. Also das ist schon was Schönes.
Ja, wenn es Erfolge gibt, natürlich.
Woher kommt das, Ihre soziale Ader und so? Welche Schulausbildung haben Sie da vorher gemacht? Denn Sie waren im 23.
Ja, ich war in St. Ursula, aber ich bin jetzt nicht extra ausgebildet worden dafür. Ich glaube, ich war immer schon sehr sensibel, also schon als Kind. Da habe ich das noch nicht so richtig kanalisieren können. Also ich habe es noch nicht so richtig einordnen können. Da war ich eher so zurückgezogen in mich. Ich hatte zwar viele Freunde, aber ich war eher so immer die Stille. Und das hat sich eben dann erst später rausentwickelt im Alter, ich bin jetzt 42, aber durch Situationen, wo man sich halt behaupten muss oder wo man aus sich rauskommen muss, dass ich das sinnvoll einsetzen kann auch.
Der Bezug zum Katholischen kommt von St. Ursula, nehme ich an, nicht, dass Sie die katholische Institution da gewählt
haben. Ich war im katholischen Kindergarten, Volksschule und Gymnasium. Und das hat sicher auch etwas mit mir gemacht. Ja, aber ich war eher, also in der Schulzeit eher so auf Atheismus, also rebellisch. Ja. Und bin dann eben in Cinacolo, in dieser Gemeinschaft in Italien, habe ich eine größere Liebe dazu entwickelt, weil die eben jetzt nicht gepredigt haben für die, die eh schon so brav sind, nicht? Die eh schon so gut und immer am Sonntag in die Kirche kommen, sondern für die, die eigentlich ganz im Gegenteil leben, also die oder gelebt haben, nicht? Also die alles gemacht haben, was eigentlich Gott verboten hat und die dürften nicht einmal von außen ganz nah an die Kirche kommen. Und da habe ich den Glauben so kennengelernt, dass gerade die besonders geliebt sind, weil sie zurückkommen, weil sie es versuchen.
Das ist ja großartig, dass Sie das 6 Jahre lang gemacht haben und dann wahrscheinlich auch wunderbar Italienisch gelernt haben dabei.
Ja, fließend. Ich hab geträumt auf Italienisch. Ja. Ich habe ja niemanden gehabt, der mit mir Deutsch geredet hat.
Die Sehnsucht nach Italien, die bleibt einem im Herzen.
Die ewige Liebe. Ja, ich bin immer Österreicherin geblieben, auch dort. Also ja. Sie haben ja dann, also ja, es war halt ein Scherz, dass sie mir eine quadratische Pizza gemacht haben, weil die Österreicher so regelkonform sind. Also auch ganz quadratische Pizza. Aber das, die Art, das, diese Kultur, die tut uns auch so gut, glaube ich, gerade weil wir so versessen sind auf die Genauigkeit und wie alles sein soll. Und die machen alles so mit, naja, ist mehr oder weniger, ist doch egal, Hauptsache es funktioniert. Und das,
es geht auch.
Nicht? Ja, und das ist mir geblieben und das ist auch mein Lieblingsziel, also mein Lieblingsreiseziel. Und
was sind Ihre bevorzugten Ziele in Italien? Wo Sie sagen, wenn Sie so eine Italien-Kennerin sind?
Naja, bis jetzt kenne ich nur den Norden, also, aber ich würde sehr gerne in den Süden auch runter und ja, alles von oben bis unten kennenlernen. Ich verstehe die im Süden weniger gut, die haben schon ihre Dialekte, aber es ist einfach ein wunderschönes Land.
Ja gut, zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu unserem Fragebogen, um Sie noch näher kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Also ich mag gerne die 80er und die 90er. Die Pop, Michael Jackson, Tina Turner, diese Radio Wien Musik, sagen wir mal. Aber ich mag auch wirklich gerne moderne Musik, also Coldplay und Pink. Das sind so Kraftlieder dabei. Die mag ich sehr gerne.
Und haben Sie bevorzugt das Filmgenre?
Ja, ich mag gerne, wenn es um wahre Geschichten geht. Also das kann in einem Film sein oder Biografie, aber wenn es echt ist, dann berührt es mich noch mehr.
Eine bevorzugte Speise?
Italienische Küche.
Natürlich.
Rauch und runter.
Lieblingsfarbe?
Blau. Blau in allen Tönen, ja.
Und welche Lokale besuchen Sie? Gibt es ein Lokal, das Sie gerne besuchen?
Naja, ich bin in Mauer sehr gerne bei den Heurigen. Ich mag es eigentlich gemütlich und das ist der beste Platz. Da gibt es nichts Besseres, ja.
Bevorzugter Urlaubsort, haben Sie schon gesagt, Italien. Und ja. Sie fahren auch immer. Also
ja, ich werde schon auch noch woanders hinfahren, aber das wird irgendwann einmal mein Lebensziel sein. Also wenn ich älter bin, so in 20 Jahren, kann ich mir vorstellen, dass ich dort wohnen werde.
Dann bleibe ich einmal dort Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin spontan und ich bin bunt.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, mein Lebensmotto ist, das habe ich noch nie zuvor getan, also bin ich ganz sicher, dass ich es schaffen kann.
Sehr gut. Wenn Sie sich überlegen, in 20 Jahren, wie wird da Ihr Leben ausschauen?
Ja, also so wie ich gesagt habe, ich würde das wirklich gerne machen, dass ich in den Süden gehe, wenn die Kinder groß genug sind. Wenn ich dann auch nicht mehr abhängig bin von der Wirtschaft, also wenn ich gut gearbeitet habe hier, dann kann ich mir das vorstellen, in Italien zu leben, ja.
Deutsche Farniente.
Ja, genau. Irgendwann.
Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute dafür, ja, vielen und vielen Dank. Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.